Hallo und herzlich willkommen zum 10. kommunalpolitischen Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen. Ihr habt richtig gehört, der 10. Podcast. Ein runder Geburtstag sozusagen, eigentlich müsste man das feiern. Wir haben vor zu feiern mit einem Jingle, mit einer Melodie, die wir ab dem 11. Podcast vor unsere Beiträge stellen wollen, und damit werten wir die ganze Sache auf, werden professioneller und schreiten voran. Seit neuestem wissen wir auch, dank unseres Dienstleisters, dass wir mehr Zuhörer haben als gedacht. Wir dachten, wir hören uns nur selbst zu, aber weit gefehlt. Wir haben fast so viele regelmäßige Zuhörer, wie es Stadträtinnen und Stadträte im Stadtrat gibt, und das motiviert uns zusätzlich. Das ist nicht schlecht für so einen jungen Podcast, noch dazu mit diesem Thema, wo man ab und zu auch mal gern die Lichter ausmacht, den Rollladen runterlässt und einschläft. Aber es sind wichtige Themen, und ich glaube, das setzt sich durch. Heute, wie immer, ein kleiner Rückblick auf die nächste Stadtratssitzung. Auf die nächste Stadtratssitzung wird es keinen Ausblick geben, weil jetzt kommt erstmal die sogenannte Sommerpause. Im August ist erstmal nichts. Keine Gremiensitzung, kein Stadtrat. Allerdings, so richtig Pause ist natürlich nie als Kommunalpolitiker. Es gibt immer was zu tun, sofern man das will, und wir wollen es. So, genug aus der Metaebene. Wir werfen einen Blick zurück auf die Stadtratssitzung vom 12.07. Und das wird erstmal unser lieber Reik Dreher, der Fraktionsvorsitzende, machen. Und der zweite Redner hier ist auch wie immer Heinz Zell, das bin ich, aber jetzt zu Reik.
Ja, vielen Dank, Heinz. Ich hätte dich auch noch ganz gern begrüßt, du bei uns von der Piratenpartei. Also, ich mache es kurz. Die letzte Stadtratssitzung war nicht so eine Megasitzung, wie wir sie immer schon mal hatten. Die längste Sitzung war ja, ich glaube, es war 12:30 gewesen. Und das war bei der letzten Sitzung nicht der Fall. Aber es ging jetzt gleich natürlich hoch her bei zwei Themen. Erstens bei der Personalausstattung der städtischen Mitarbeiter, beziehungsweise bei der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs. Mit was soll ich anfangen, Heinz? Was meinst du?
Ja, fang doch mal mit einem Knallerthema an, mit den Neuregelungen im Bereich Finanzen, weil das wird uns dann im Stadtrat sicher in jeder Sitzung beschäftigen und im neuen Jahr erst recht, weil wir einen neuen Haushaltsplan benötigen, sagt der höhere Dienst, die ADD, und das ist zwar nicht gerade ein populäres Thema, aber ein wichtiges Thema, und dem sollten wir uns widmen.
Richtig, ich mache es ganz einfach, und zwar, es ging um die Klage der Städte Pirmasens bzw. der Verbandsgemeinde Kaiserslautern Land gegen das Land Rheinland-Pfalz. Klagegegenstand war der kommunale Finanzausgleich, und der Verfassungsgerichtshof in Koblenz hat übrigens schon zum zweiten Mal entschieden, dass der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Gleichzeitig hat der Verfassungsgerichtshof dem Land bis zum 31. Dezember 2022 Zeit für eine neue Regelung gegeben. Damit war jetzt Pirmasens und Kaiserslautern Land aber nicht zufrieden, sondern haben jetzt weiter geklagt, und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit einer sogenannten Kommunalverfassungsbeschwerde. Im Kern geht es um die Frage, kann sich das Land beim Kommunalausgleich, also beim Finanzausgleich, darauf berufen, dass es selbst kein Geld hat. Die Richter in Koblenz haben es nicht explizit entschieden, aber haben durchblicken lassen, dass sie sowohl die Finanzausstattung des Landes für auch erheblich im Zusammenhang mit der Finanzausstattung für die Gemeinden halten. Das heißt also, das Land Rheinland-Pfalz kann nicht mehr Geld ausgeben, als es eigentlich hat. So, Pirmasens und Kaiserslautern Land sagen in Karlsruhe dagegen, doch, die könnten schon mehr Geld ausgeben, schließlich haben sie ja viel mehr Möglichkeiten, ihre eigene Finanzsituation zu beeinflussen. Die Gemeinden und Kommunen haben nicht die Möglichkeiten, Steuern zu erfinden bzw. die Steuersätze zu erheben. Das kann das Land über den Bundes, gerade zusammen mit dem Bund natürlich tun. Dementsprechend darf das Land sich nicht rausreden und sagen, ich habe eine schlechte Finanzausstattung. Darum geht es in Karlsruhe und darum ging es auch im Stadtrat, denn einige Fraktionen haben gesagt, naja, wir könnten uns doch dieser Klage anschließen. Wir haben gesagt, nein, das müssen wir nicht, denn wenn Karlsruhe endgültig entscheidet, entscheidet das Bundesverfassungsgericht für alle, für das gesamte Bundesgebiet und nicht nur für die einzelnen Kommunen. Das heißt also, auch Ludwigshafen wird an ein Urteil aus Karlsruhe gebunden sein. Genauso wie eben das Land Rheinland-Pfalz und was auch immer sich nicht entsprechend dem entziehen kann. So, genauso hat es auch die Stadtvorstand gesehen. Unser Kämmerer hat gesagt, wir sollten jetzt nicht noch klagen und entsprechende hohe Kosten verursachen. Das also erstmal zum kommunalen Finanzausgleich. Insofern, als letzter Satz vielleicht wichtig, das Land Rheinland-Pfalz hat schon gesagt, liebe Kommunen, wenn ihr mehr Geld haben wollt, ihr bekommt auch mehr Geld, aber ihr müsst eure eigenen Einnahmequellen natürlich erstmal anzapfen, bevor ihr bei uns vor der Tür steht. Und das heißt in Ludwigshafen die Gewerbesteuer. Das werden lustige Diskussionen im Herbst diesen Jahres, wenn es um den Haushalt 2022 geht. Das denkst du doch auch, Heinz, oder?
In der Tat denke ich das. Und das denke ich, weil es absehbar ist. Es wird nicht nur der Hebesatz bei der Gewerbesteuer sein. Das war auch schon mal in der Diskussion, die Grundsteuer sein. Und zwar Grundsteuer B, soweit ich informiert bin, oder? A ist die sind die Landwirte. Und damit sind natürlich alle Bürgerinnen und Bürger, sei es Mieter oder Eigentümer, tangiert. Es gibt also auch die Gegenbewegung, also die Stimmen, die sagen, ja, das mag alles gut und richtig sein, aber die Städte schöpfen ihr Potenzial bei den Einnahmen noch nicht aus. Es ist also nicht so ein klarer Fall, wie oft gesagt wird, die Städte sind das Opfer, das Land ist schuld, sondern es zeigen, wie so oft im Leben, alle mit dem Finger irgendwo anders hin. Und dann möchte ich noch dazu sagen, es geht hier dann um die Zukunft, also um die Zukunft beim kommunalen Finanzausgleich. Die Altschulden haben wir ja immer noch. Und da gab es im letzten Jahr einen Vorstoß auf Bundesebene, ob man denn notleidenden Kommunen da helfen möchte. Aber seit Corona und jetzt in der Wahlzeit und niemand weiß, wer sozusagen welche Koalition bilden wird, dieses Thema wird erstmal vom Tisch sein. Also ich denke, Ludwigshafen wird Vorreiter sein bei der Entdeckung, was passiert, wenn die Luft also wirklich eng wird bei der finanziellen Situation. Ich meine, eigentlich müsste man eine eigene Sendung machen oder einen Vortrag über die kommunalen Finanzen. Wer die sich anhört, weiß ich nicht. Ja, ich habe mal ein Seminar besucht über den kommunalen Finanzausgleich. Ich kann nur sagen, einer meiner wiederkehrenden Gedanken bei diesen kleinen Vorlesungen war, mein Gott, wer denkt sich das denn aus? Und die Antwort ist, Experten im höheren Dienst. Die Exekutive müsste dieses Problem eigentlich lösen. Es heißt ja immer die Politik. Es ist die Exekutive, ja, des Landes, wo Ideen herkommen müssen. Aber da gibt es halt eben zweierlei Meinungen. Man müsste was tun oder erstmal die Städte. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Wir werden dabei sein und berichten.
Ganz genau, Heinz. Und jetzt zum zweiten großen Aufreger der letzten Sitzung im Stadtrat, und zwar die Personalausstattung in der Stadtverwaltung. Und zwar Anlass dieser Diskussion war die Mitteilung des Baudezernates unter Leitung von seinem Baudezernenten Alexander Tewald, dass verschiedene Bauprojekte, die der Stadtrat beschlossen hat, wie die Umstrukturierung der sogenannten Einweisungsgebiete, also der Wohnungen, wo man obdachlose Menschen einweist, und die Verbindungsstraße zwischen Oggersheim und der Melm einfach personell nicht in den Zeiten gestemmt werden können, die eigentlich angestrebt waren. So, das heißt also, die Einweisungsgebiete, da werden einige Gebäude abgerissen, andere werden wiederum saniert. Das wird sich mindestens mal um ein Jahr verzögern und man ist da noch in der Planungsphase. Bei der Straße zwischen Melm und Oggersheim, also eine Stadtteilverbindungsstraße, wie man das so richtig schön sagt im Verwaltungsdeutsch. Da hat man schon Bäume gefällt, Grundstücke aufgekauft und stellt jetzt fest, wir haben einfach keine Ingenieure, keine Baufachleute, die diese Straßenbau einfach begleiten können. Wir können auch nicht die ganzen Sachen, sagt der Alexander Tewald, unser Baudezernent, man kann das auch nicht alles auslagern, denn irgendwer muss in der Verwaltung natürlich auch die Firmen beauftragen bzw. überprüfen, wenn man das von dritten Anbietern machen lässt. Das hat natürlich die große Diskussion dazu geführt, im Stadtrat zu fragen, ja, was tut denn die Stadt Ludwigshafen für ihre Mitarbeiter? Wie gewinnt sie Mitarbeiter? Wie kann sie ihre Mitarbeiter halten? Wir haben daraufhin jetzt entschieden, bei der nächsten Sitzung des Personalausschusses im September wollen wir ein entsprechendes Konzept vorlegen, wie man eben mit Personal in den Zeiten des Fachkräftemangels umgeht, wie man neues Personal gewinnt. Wir wollen da einige Ideen, einige Impulse, wenn man so will, setzen für die Stadtverwaltung, denn wir haben den Eindruck, dass dieses Thema bei der Stadt leider noch nicht den Schwerpunkt hat, den es wirklich braucht, damit die Stadtverwaltung funktioniert. Denn schlussendlich Ludwigshafen hat es einfach verdient, dass sie eine schlagkräftige, moderne und auch motivierte Stadtverwaltung hat, wo Mitarbeiter arbeiten, die sich auch gern für ihre Stadt einsetzen.
Genau, ohne gutes Personal, möchte ich mal sagen, oder Dienstleister im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, geht es natürlich nicht. Da werden wir drauf eingehen. Und vor allem als erstes vielleicht mal genauere Details erfragen, ja, was die Mitarbeiterplanung und Entwicklung und Gewinnung, welche Konzepte es zurzeit gibt. Ich erinnere an verschiedene Forschungs- und Beratungsprojekte der letzten Jahre, die gemacht wurden. Wie sieht die Verwaltung der Zukunft aus? Ressourcensteuerung hieß das eine Projekt, neue Ressourcensteuerung. Da gab es dann Beratungsunternehmen und ich dachte, na, was soll das denn? Aha, ich habe mir damit erklärt, ja, welches Personal, welche Stellen braucht die Stadt der Zukunft? Und dann verschwinden diese quasi die Ergebnisse, ja. Und jetzt läuft ja gerade, glaube ich, in Vorbereitung des neuen Rathausbaus ein Forschungsprojekt, Arbeitsplatz der Zukunft. Das sind ja alles, das klingt ja alles wichtig und richtig und wird es auch sein, aber man muss natürlich auch was damit anfangen und die Frage ist, was fängt die Verwaltung damit an? Es gibt ja den urbanen Mythos, die Verwaltung ist aufgebläht, es gibt da arbeiten so viele Leute, dass, wenn man das nachprüfen möchte, das ist sehr schwer. Ja, ich habe es versucht, ja, das wer möchte, meldet sich hier, bekommt eine tolle Excel-Tabelle von mir mit 20 Vergleichskommunen und der Größe der mit den Mitarbeiterzahlen. Das ist, wenn man es ernst nimmt, eine anspruchsvolle Arbeit und niemand kann mit Gewissheit sagen, die Ludwigshafener Verwaltung ist aufgebläht. Wir haben halt auch viel zu tun. Beim Baubereich, da hat Reik völlig recht, wir haben sehr viel Infrastruktur, die erhalten werden muss, die kostet und indem es einfach mal da ist. Ne? Das ist irgendwie nicht so sexy, die ist einfach da, das wird vielleicht auch nicht wertgeschätzt, aber da steckt viel Arbeit dahinter. Wir bleiben dran, Mitarbeiter in der Verwaltung, wie viel brauchen wir, woher bekommen wir welche und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, sind die zufrieden, was wollen die? Das werden Fragen sein, denen wir nachgehen. Na, Reik, was war denn noch in der letzten Sitzung oder wollen wir das mit dem Stadtrat dann erstmal zu den Akten legen? Ich glaube, wir sind auf die wichtigsten Sachen eingegangen. Es ging ja nicht so lange, Gott sei Dank. Ach, das ist aber nur ein Nebenprodukt der letzten Sitzung. Da könnten wir jetzt gerade einen kleinen Sprung machen. Warum auch immer haben wir erfahren, dass die Neue Luhr, unser bekanntes und beliebtes Stadtmagazin, ich wusste das nicht, seit 1970 unter die Leute gebracht wird. Also das ist also ein stolzes Alter und was wir bemerkt haben, also wir als Fraktion, es gab wohl ein Jubiläum zu feiern, das nicht gefeiert wurde. Und naja, vielleicht verschieben wir das nach hinten. Das ist eher ein abseitiges Thema. Mit was wollen wir weitermachen? Lassen wir mal die Stadtratssitzung sein. Oh, unsere Fraktion ist bekannt für Kontaktaufnahme mit der Verwaltung, mit der Realität, mit Menschen direkt vor Ort. Und da gab es 2 Ortstermine, also eigentlich mehr, aber die 2 großen. Wir hatten eine spannende Videokonferenz mit der BASF über das Verhältnis Global Player und Ludwigshafen am Rhein. Und das war also sehr, sehr interessant. Am besten, Raik, steigst du ein, denn ich hatte ja quasi meine 2 Schwerpunktthemen, die sind, sagen wir mal, da gehe ich später drauf ein. Ne? Ich sage nur Flughafen und Kläranlage, das wird spannend, aber jetzt erstmal zum Gesamtkonzept vielleicht.
Ja, Heinz, das ist so, dass wir uns ja mit der BASF, mit anderen Playern in dieser Stadt natürlich regelmäßig treffen. Da legt die BASF beispielsweise auch sehr großen Wert drauf. Und das war natürlich früher immer so, dass man sich im Gesellschaftshaus oder direkt bei der BASF in deren Konzernzentrale getroffen hat. Das geht nun pandemiebedingt nur dieses Jahr leider nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Videokonferenz war wirklich interessant. Ich will gar nicht so weit eingehen im Einzelnen, weil das im Prinzip ja auch zum Teil vertrauliche Gespräche sind, wo die BASF uns informiert über Dinge, die bei ihnen da laufen. Aber so viel natürlich. Es ging um die Stromgewinnung aus regenerativen Quellen. Das stand auch in der Zeitung, dass die BASF bei 2 Offshore-Parks in der Nordsee sich einkauft und da mehr Strom produzieren möchte. Und zwar, das war vor Jahren noch Science Fiction, jetzt kommt es langsam in die Realität, dass man die Steamcracker hier in Ludwigshafen elektrisch betreiben kann. Die werden zurzeit ja mit Gas betrieben. Das geht auch elektrisch, das geht also auch klimaneutral. Dazu braucht es Strom und den möchte die BASF jetzt selber einkaufen bzw. selber herstellen. Dann hatten wir uns noch über die Digitalisierung unterhalten, über künstliche Intelligenz, die mittlerweile bei über 90% der Betriebsanlagen hier in Ludwigshafen, die den Betrieb dort steuert. Das ist weltweit, ist die BASF da als Chemieunternehmen wirklich an erster Stelle. Was uns freut und stolz macht, dass ein Unternehmen mit derartiger Innovationskraft in Ludwigshafen ansässig ist. Die Stadt die BASF wünscht sich natürlich auch ein bisschen was von der Stadt, denn Dr. Uwe Liebelt meint, wir konkurrieren um Absolventen, um Spitzenabsolventen aus der gesamten Welt, die auch nach Boston gehen könnten oder nach Shanghai oder nach Oxford, was auch immer. Und diese Menschen nach Ludwigshafen zu bekommen, ist schwierig. Da macht sich die BASF keine Sorgen über die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze, aber das ist ja nicht alles. Diese Menschen wollen ja abends irgendwo hingehen. Wenn sie denn nicht in Ludwigshafen wohnen, oder wenn sie in Ludwigshafen wohnen, wollen sie ja irgendwo hingehen. Also muss in Ludwigshafen attraktives Wohnen möglich sein. Da haben wir beim Rheinufer Süd ja schon ordentlich vorgelegt. Dann gab es den Wunsch natürlich nach attraktiven Ausbildungsstätten. Das heißt, Schulen, Kitas müssen da sein, müssen in einem vernünftigen Zustand sein. Möglichst auch eine Hochschule, die in der Innenstadt ist. Auch dieses Thema hat man ja in der Stadtgesellschaft schon öfter diskutiert. Leider vergeblich, wie unsere Fraktion meint. Dann weiter wünscht sich natürlich die BASF nicht umsonst eine funktionierende Infrastruktur. Dazu gehören natürlich auch die Hochstraßenverbindung bzw. die neue Stadtstraße. Das sind alles Dinge, die auf dem Wunschzettel der BASF stehen, wo wir sagen, das klingt auch vernünftig. So, Heinz, was hast du denn noch?
Ja, was sich die BASF für ihre Mitarbeiter und internationalen High Potentials wünscht, ist natürlich vernünftig, weil das wünscht sich auch jeder, der hier schon wohnt. Das ist nur gerecht. Ja, eine gute, funktionierende, schöne, lebenswerte Stadt, das wollen wir alle. Insofern waren wir uns da einig. Wir haben uns auch was gewünscht, nämlich eine Führung durch die Kläranlage bei der BASF. Und das ist aus verschiedenen Gründen total interessant. Ja? Jeder, der weiß, wo unser Abwasser hinfließt, der versteht, warum wollen wir da mal hin. Die BASF hat darauf hingewiesen, dass es natürlich jetzt nicht irgendwie eine Bevorzugung von uns geben kann. Das heißt, alle Fraktionen werden letztlich dank uns eingeladen, sich die Kläranlage mal anzugucken. Weiß Gott, wer welcher Kommunalpolitiker die zum letzten Mal gesehen hat. Man weiß es nicht. Ich werde den Kläranlagenmeister fragen, wenn wir dort sind. Das wird interessant, da werden wir berichten, sofern wir natürlich darüber, also ich meine, weiß nicht, ob wir da Fotos machen dürfen. Es ist ja Betriebsgelände, aber die Kläranlage zu sehen ist sicher nicht verkehrt. Wir haben auch über den Flughafen geredet, denn uns kam zu Ohren, dass es Förderprogramme gibt. Synthetische Kraftstoffe für Flugzeuge sollen auf Kleinstflughäfen erprobt werden. Und das, da wäre natürlich dieser Flughafen bei Speyer, wo Ludwigshafen als Stadt auch mal Anteile hielt. Ich weiß gar nicht, ob das noch der Fall ist, aber auf jeden Fall hielt Ludwigshafen da mal als Gesellschafterin Anteile an diesem kleinen Flughafen. Darüber haben wir geredet, natürlich über das Kellereifest, das virtuell stattfindet dieses Jahr, leider nicht als großes Happening auf dem Parkplatz da, aber zwischen Rollestraße, Kellerei. Jeder Ludwigshafener, jede Ludwigshafenerin kennt das. Dieses Jahr wieder nicht, aber dafür virtuell. Man kann sich Wein bestellen und so weiter. Ja, schöne Sache. Und die 6 Flaschen Wein für 30 Euro, habe ich geguckt. Nee, 5 Flaschen sind es nur. Zu Hause leer trinken, das kann man machen. Genau, Digitalisierung war ein Thema und es war ein fruchtbarer, schöner, spannender, natürlich auch anstrengender Austausch. Und ja, das muss sein, war gut und das spornt uns auch an, vielleicht auch die ein oder andere kleinere Unternehmung der Stadt zu was Ähnlichem zu bewegen. Gut, der nächste wichtige Ortstermin, die LUCOM. Sie hat seit letztem Jahr einen neuen Leiter, den habe ich außer der Reihe, weil es sich ergeben hat, schon mal kurz besucht, den Herrn Keimes. Und jetzt wurde die ganze Fraktion eingeladen und da könnte vielleicht kurz der Reik, wenn er will, etwas darüber berichten. Die LUCOM hat ja wirklich viele Aufgaben, das heißt immer die Marketinggesellschaft. Da hängt aber noch mehr dran, Gebäudemanagement, die Wochenmärkte und, Veranstaltungsmanagement, die Eberthalle. Da ist es also durchaus, Parkhäuser, ne, hätte ich jetzt mal vergessen, da ist es gut, mal vorbeizuschauen. Und Reik ist dahin.
Richtig, und meine erste Frage an Herrn Christoph Keimes war gewesen, Herr Keimes, wenn ich am Stadtbild, am Image von Ludwigshafen etwas ändern möchte, bin ich da bei Ihnen richtig? Beim Bereich Stadtentwicklung oder beim Bereich Tiefbau? Oder wo muss ich hingehen? Und der Herr Keimes lacht und sagt, Herr Dreher, ganz ehrlich, ich glaube, da müssen Sie zu allen gehen. Denn diese Sache Stadtbild, Image dieser Stadt, das ist eigentlich eine Sache, die nicht nur bei der LUCOM originär natürlich angesiedelt ist, aber eigentlich ist das eine Mammutaufgabe für die gesamte Stadtgesellschaft. Das war so im Prinzip der Aufhänger. Und ich glaube, Herr Keimes ist da auch der richtige Mann, um die LUCOM in die Zukunft zu führen und zu sagen, okay, wir sind eine Industriestadt. Und das muss man ja heutzutage schon fast entschuldigend sagen, aber wir sind eine Industriestadt und da kann doch Ludwigshafen durchaus stolz drauf sein. Denn andere Industriestädte wie Essen oder wie Leverkusen, genau wie das gesamte Ruhrgebiet, die sind stolz auf ihre Industrie. Sie haben auch noch Industrie und wir haben den größten Chemiestandort der Welt. Also da kann man doch wirklich stolz drauf sein. Auch wenn man natürlich sagt, ja gut, manchmal riecht es halt ein bisschen oder so, aber das gehört zu einer Industriestadt ja irgendwie auch mit dazu.
Ein Satz dazu, wenn ich darf. Ja, da muss ich kurz einen Satz einwerfen. Industrie, ja genau. Man hat vielleicht in den letzten 20 Jahrzehnten gesagt, oh, Industrie, ja, es stinkt, es fliegt was in die Luft ab und zu, ja, das sollte es natürlich nicht. Lieber keine Industrie und weg und Outsourcing und so weiter und Verlagerung. Wir hatten Besuch von meine Frau, ja, hat Verwandtschaften in den USA und die haben dann bei einer Führung oder beim Spaziergang am ersten oder zweiten Abend gefragt, habt ihr denn hier Industrie? Also auf Englisch, das erspare ich euch jetzt, ja. Die leiden nämlich in der Region, wo sie herkommen, unter einer Deindustrialisierung. Ja? Und da gibt es nichts mit Dienstleistungsgesellschaft oder sowas. Und die waren ganz verdutzt, als wir dann nachts an der BASF vorbeigefahren sind. Oder selbst die kleinsten Industriegebiete haben sie fasziniert. weil das ist das, was wo gerade in Amerika gemerkt wird, hoppla, das fehlt. Sonst ist nämlich die ganze Region im Niedergang. Industrie ist wichtig, natürlich nicht so wie in 70er Jahren, ja, also in tristen Filmen. Ja, wir sollten da ein bisschen stolzer drauf sein. Tut mir leid, dass es doch länger geworden ist, Raik.
Macht überhaupt nichts. Und weiter, also mir fällt da zum Beispiel noch schöne Sachen ein. Wir haben so viele Dinge, die die anderen eigentlich nicht haben. Beispielsweise in Ludwigshafen halten genauso wie in Mannheim viele von diesen Kreuzfahrtschiffen auf dem Rhein. Wenn man in Mannheim vom Bord geht, dann steht man im Nirgendwo. Jedenfalls nicht in der Innenstadt. In Ludwigshafen steht man direkt vor der Rheingalerie, mitten in der Innenstadt. Das ist ein Standortvorteil. Sowas wie das Rheinufer Süd hat sonst niemand. Denn die Bebauung in Mannheim drüben, auf dem Lindenhof, das ist Bauen der 60er Jahre. Das ist eigentlich schön anzusehen, aber auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das hat Ludwigshafen. Also von daher, Ludwigshafen darf sich eigentlich gar nicht mal so verstecken, denn ich denke mal, wir haben wirklich viele schöne Dinge hier. Und der nächste Punkt, den wir dann besprochen haben, war zum Beispiel die Zukunft der Eberthalle. Wir haben besprochen, was für Kultursommerveranstaltungen es in diesem Jahr geben könnte, die LUCOM noch betreut. Wir haben heute in der Zeitung lesen können, in der Vorabendausgabe, dass das Filmfestival wieder in Ludwigshafen ordentlich durchstartet, was mich wirklich freut. Dann haben wir uns natürlich auch noch unterhalten über die Finanzsituation, denn die Pandemie geht natürlich an der LUCOM nicht vorbei. Die Einnahmen sind runter, Stadtfest, Marathonlauf, diverse Dinge, Kerven in den ganzen Ortsteilen gibt es nicht. Das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Und was ich meine, man darf das gar nicht unterschätzen, wie viel ehrenamtliches Engagement in den einzelnen Stadtteilen von verschiedenen Menschen, unter anderem auch in den Karnevalsvereinen, einfach wegfällt, wegbricht über die Zeit der Pandemie, weil die Menschen einfach im zweiten Jahr bestimmte Veranstaltungen nicht mehr machen können. Und sowas schleift sich dann auf die Zeit ein. Und ich hoffe, ich befürchte, es wird nicht mehr so kommen, wie es mal war. Aber ich hoffe, dass es wiederkommt. Und die LUCOM möchte alles tun, damit das auch wiederkommt und kümmert sich auch weiterhin um die ganzen Kerven, Oggersheim, Oppau und wo auch immer. Aber das Wichtigste ist, und jetzt komme ich zum Schluss, das Bild von Ludwigshafen. Wir müssen es neu erfinden und ich denke mal, da ist der Herr Kalmes der richtige Mann.
Genau, ja, und er fängt auch an, dank eines Förderprojektes, kümmert sich ja die LUCOM um die Entwicklung der neuen Innenstadtachse Berliner Platz, Ludwigsplatz. Viele haben das schon gemerkt, da haben sich Geschäfte angesiedelt, die vormals im Rathauscenter waren. Also das ist ein Reformhaus, fällt mir da ein. Der Blumenladen aus dem, darf man das sagen, ist das Werbung? Aus einem Medizinzentrum ist da auch hingezogen und so weiter. Die Achse Berliner Platz, Ludwigsplatz wird aufpoliert und die LUCOM kümmert sich darum. Also da sind wir mal gespannt, was daraus wird. Und dann ist der Herr Kalmes in der Tat umtriebig. Viele haben es vielleicht gelesen, gehört oder schon ausprobiert. Die Ludwigshafen-App ist da. Konzept sieht vor, immer mehr Funktionalitäten dort zu integrieren. Zum Beispiel die App der Wirtschaftsbetriebe und die Serviceangebote dort. Wann wird meine Mülltonne geleert? Haben die Wertstoffhöfe offen? Das soll alles zentral integriert werden. Das heißt, was geht ab in Ludwigshafen, sagt mir dann die Ludwigshafen-App. Was ich leider dann bei der Gelegenheit, bei dem Besuch nicht erfragen konnte, ist dann diese Erweiterung in Sachen Corona, dass man irgendwie einchecken kann mit der Ludwigshafen-App. Das hätte mich doch interessiert, muss ich bei Gelegenheit mal fragen, wie das geht, wo doch die sogenannte Luca-App sehr viel Kritik geerntet hat aus berufenem Mund, aber das machen wir einfach das nächste Mal. Wir lassen uns mal dabei. Positiver Eindruck, Herr Keimes. Oh nein, Reik, noch was zu Lukom?
Ja, noch eine kurze Frage. Ich habe das irgendwo gelesen. Du hast mir das doch erzählt. Mannheim, Wochenmärkte kann man inzwischen auch digital besuchen.
Ja, genau. Also offensichtlich kann man in Mannheim die Wochenmärkte oder zumindest also insbesondere den Hauptwochenmarkt auf dem Marktplatz, der ja dann doch ja, sagen wir mal, doch ein bisschen größer ist als der größte Ludwigshafener Wochenmarkt, der sich, glaube ich, in Demo, ich kenne den in Ockersheim nicht, aber in Friesenheim, Sternstraße, ist also sagen wir mal der bekannteste und größte. Das sieht auch nach Wochenmarkt aus, das macht Spaß, großes Angebot. Lange Rede, kurzer Sinn, in Mannheim kann man wohl bei den Marktbeschickern bestellen und sich die Sachen dann nach Hause liefern lassen. Also ein virtueller Wochenmarkt, das wäre möglicherweise zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger als auch der Marktbeschicker und Händler, weil sie ihren Umsatz vergrößern könnten. Da könnte man auch nochmal nachfragen, ob man da irgendwie sich inspirieren lassen kann von dieser Mannheimer Idee, die vermutlich gar nicht aus Mannheim stammt, sondern schon woanders erprobt wird. Also wir haben Entwicklungspotenzial beim Stadtmarketing. Es ist fragmentiert, man muss an drei Stellen. Herr Keimes hat es erkannt, wir haben es erkannt und wir bleiben also auch beim Stadtmarketing und beim Image am Ball. Etwas, das worüber wir auch mit der BSF geredet haben, ja, das Image. Ja, wie können wir das aufpolieren? Ja, weg von der Chemiestadt, die stinkt und so ein bisschen aussieht wie die Silhouette in einem Marius Müller-Westernhagen-Film Ende der 70er Jahre, ne? Sondern modern, ne? Die moderne Chemiestadt, wo man gerne lebt. Da müssen wir hin und wir schauen mal, wie das geht. Gut, zum Thema ein kleiner, ja, das passt, Stadtmarketing. Es gibt ja auch Versuche, die Innenstadt zu beleben. Die Hochschule hat da einen Laden gemietet und hat zumindest außerhalb der Corona-Geschichte Vorträge und Workshops und ist da aktiv. Und dann gibt es in der Bismarckstraße, ein Stückchen weiter, Nummer 82, das Nucleus, ein Bürgerladen, in dem Workshops stattfinden, eine Männerberatung stattfindet, also so eine Art Männerberatung, das gibt es auch. Gibt es eigentlich schon lange, ja. Wer sich angesprochen fühlt, kann da hingehen. Spieleabende, Kunstausstellungen gab es, also ein Laden zur freien Verwendung, um ein bisschen Pep und ja, Action in die Innenstadt zu bekommen. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt und habe letzten Freitag unter meinem Pseudonym und DJ Spumante, also DJ Schaumwein, die Innenstadt nach Einbruch der Dunkelheit illuminiert mit einer Disco-Lichtanlage, die ich extra organisiert habe und im Schweiße meines Angesichts dorthin getragen und aufgebaut habe. Und dann habe ich Disco-Klassiker abgespielt, denn ich habe teilweise meine Jugend in Plattenläden und als Disc-Jockey und Musikliebhaber verschwendet, aber so ist es nun mal, die Jugend muss verschwendet werden, wie es ja auch heißt, in verschiedenen Liedern. Also das Nucleus, wer also Ideen hat, wer kreativ sein will, wer irgendwas machen will in Ludwigshafen, aber weiß noch nicht so genau was und versucht vielleicht Gleichgesinnte zu finden, das ist eine Anlaufstelle, da ist Potenzial. Und ja, es ist Freiraum. Damit machen ja auch, glaube ich, Werbung. Freier Raum, entwickeln Sie sich für die gute Sache, für Ludwigshafen. Schauen Sie mal vorbei oder wenn etwas stattfindet, gehen Sie hin und geben Sie einfach das Publikum. Es muss auch Publikum geben, nicht nur Künstler. Wie machen wir weiter, lieber Reik? Wir haben den Regionalplan vergessen, aber der kommt ja wieder, wurde ja im Prinzip nur so abgesegnet in der letzten Stadtratssitzung. Wer weiß, wie der letztendlich aussieht. Dann haben wir, das passt auch zu Kunst, Kultur und Stadtmarketing. Im Franz und Lissi, dem Nachbarschaftscafé, findet ein Verkauf von Kunstwerken statt. Noch bis zum, du weißt es, Raik, 8., 7., 8., sowas in dem Dreh. Also das nächste Wochenende noch. Heute haben wir ja den 2.8., Kunstwerke werden verkauft und der Erlös, Achtung, wird an die Hochwasseropfer gespendet. Ihr wisst, im Norden von Rheinland-Pfalz, schweres Hochwasser, natürlich auch in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bereichen der Welt. Alle haben es mitbekommen. Das ist eine tolle Idee. Kunst verkaufen, den Erlös spenden. Also da würde ich mal sagen, ab hin und das ein oder andere Katzenbild gekauft oder ein Aquarell oder was auch immer. Es muss einem gefallen. Und sonst kann man ja auch gleich das Geld spenden, ja, was ich sowieso schon getan habe. Kunst für die gute Sache, das ist gut. Ach, gute Sache, Reik, die Oberbürgermeisterin, hat aufgerufen, uns als Stadträte und Stadträtin, aber auch die Unternehmer dieser Stadt, heute zumindest, aber uns schon früher, wir sollen unsere Rolle als Multiplikatoren ernst nehmen, und zwar in der Sache...
Impfen, impfen, impfen. Und da steht unsere Fraktion natürlich absolut hinter der OB, indem wir sagen, bitte, liebe Ludwigshafener und Ludwigshaferinnen, lasst euch impfen für die Herdenimmunität. Ihr schützt euch selbst und ihr schützt eure Mitmenschen. Das ist wirklich wichtig und wir sind froh und dankbar, dass man jetzt übergegangen ist dazu, überall sich impfen zu lassen, auf Edeka, Parkplätzen und. Ich will nur daran erinnern, unsere Fraktion war damals im Frühjahr, das muss im Februar gewesen sein, die erste, die gesagt hat, lasst uns doch einfach ganz unproblematisch die Menschen aufrufen, wenn Impfreste in einem Impfzentrum da sind abends, lasst doch die Leute kommen, wer kommt, wird geimpft. Oder man macht von mir aus eine Liste mit einer SMS, man ruft jemanden an. Hauptsache, diese Sachen werden nicht weggeschmissen. Da hat man uns gesagt, naja, das geht so nicht. Aber 3 Tage später kam die Stadtverwaltung mit ihrer angeblich eigenen Idee der sogenannten Impfbrücke. Wir hatten damals gesagt, übernehmt doch bitte das Trierer Modell. Da waren wir, glaube ich, unserer Zeit etwas voraus. Aber jetzt, Gott sei Dank, kann sich wirklich jeder impfen lassen. Und wir stehen da voll dahinter. Also, bitteschön. Impfen lassen, impfen lassen, impfen lassen, denn wir wollen diesen Herbst und Winter nicht wieder zu Hause verbringen im Dunkeln wie im letzten Jahr. Oder Heinz, das siehst du doch auch so.
Nein, niemand will das. Die Erinnerung an die alte Normalität ist keineswegs verblasst. Jeder hätte es gern, ob die so wiederkommt, kein Mensch weiß es, aber ohne Angst und oder gar so eine... verschwommene Furcht im Hinterkopf, irgendwo hingehen zu können, das wäre vermutlich für uns alle gut und gesund. Es muss kein Geheimnis sein, wir sind in der Fraktion geimpft, ja, und am Anfang hatte, glaube ich, auch jeder Bedenken. Ich hatte Bedenken, oh, angeblich dauert es immer 10 Jahre. Wer weiß, was passiert, da warte ich doch lieber mal ab und so weiter. Und dann, ich habe auch kein Geheimnis, 2, 3 Ärzte im Bekanntenkreis. Und dann informiert man sich und dergleichen. Und natürlich gibt es Grund für Bedenken. Ja, die Branche, aus dem die Medizin kommt, ja, ist vor Corona jetzt nicht durch übertrieben ethisches Verhalten aufgefallen. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile überhaupt keine Angst, dass ich in 3 Jahren mich in einen Roboter verwandle oder in Luft auflöse oder einfach vom Hocker falle. Vielleicht, aber nicht wegen der Impfung und Nebenwirkungen hatte ich auch keine. Keine Grippesymptome oder sonst was, aber ist bei jedem unterschiedlich, gebe ich zu. Hier also nochmal unser Aufruf. Informiert euch, lasst euch impfen und bleibt lässig. So, oder wenn ihr euch unbedingt nicht impfen lassen wollt, dann geht niemandem auf den Keks und seid einfach anständige Menschen und geht gut miteinander um, weil das ist die Hauptsache. So, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Da kann ich jetzt nicht anfangen mit der Sitzung der Verbandsversammlung Rhein-Neckar. Das wäre ja auch wieder eine eigene Veranstaltung. Vielleicht setzen wir ein paar Links drunter. Das ist auch so ein Vorhaben, dass wir jetzt wozu wir uns entschlossen haben, unter jedem Podcast ein paar Informationen und Sachen zum Nachlesen. Ich glaube, das wertet die ganze Sache auf. Besser wird's heute nicht. Ja. Wir nutzen die sogenannte Sommerpause und starten dann, wir haben schon ein paar Ideen für Anfragen und Anträge, und starten dann mit voller Power, zumindest mit der gewohnten Power, auf keinen Fall mit weniger als bisher, in die zweite politische Jahreshälfte und machen vielleicht auch die ein oder andere originelle Öffentlichkeitsarbeitsidee. Aber da will ich noch nichts verraten. Und möglicherweise machen wir auch endlich unsere Einweihungsfete für unser wirklich tolles, schickes Büro, von dem ich behaupte, dass es das tollste Büro, das tollste Fraktionsbüro zumindest ist, das diese Stadt jemals gesehen hat, im Moment sieht und auch in Zukunft sehen wird. Raik, kannst du auf diese Schlussworte noch eins draufsetzen?
Eigentlich nicht, aber na, vielleicht doch. Die CDU hat nämlich in ihren Fraktionsräumen eine ganz besondere Attraktion, nämlich der Stuhl, auf dem Helmut Kohl immer saß. Gut, das haben wir natürlich jetzt nicht zu bieten, das muss man neidlos zustehen. Aber ansonsten, auch da bin ich deiner Meinung, wir haben das coolste und schönste Büro in der ganzen Stadt von den Fraktionen. Ich kenne zwar nicht das Büro der Freien Wähler aber und auch nicht der FDP, aber ansonsten denke ich mal, da lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, freut euch auf unsere Einweihungsparty. Und als letzter Satz, ich glaube, es kam rüber, ihr merkt das, Kommunalpolitik kann Spaß machen, Kommunalpolitik macht uns Spaß und dementsprechend freut euch auf den nächsten Podcast. Wir kommen wieder. Auf jeden Fall, ohne Frage, sind wir im Herbst wieder dabei. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub und bleibt gesund.
Noch ein draufgesetzt, Raik, das ist ja super. Dann verabschiede auch ich mich. Macht's gut, immer anständig bleiben, locker bleiben und zur Not um Rat fragen, wenn man nicht weiter weiß. Bis zu unserem 11. Podcast. Tschüss mit Ös, Tschüssikowski, auf Wiederhören.